Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Böbber-Schenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als KommunikationsexpertInnen eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Wir sind hier wieder in einer Dreierrunde zusammengekommen für Folge 65. Thorsten wie immer dabei.
Hallo.
Und wir haben wieder eine neue Stimme am Start. Diesmal wird uns Fabian ein bisschen was erzählen zum aktuellen Thema.
Hi, freue mich dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns auch sehr, dass du heute mit dabei bist. Und wir haben auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema mit dabei. Vielleicht bevor wir aber inhaltlich einsteigen, magst du dich kurz mal vorstellen?
Ja, mache ich total gerne. Also ich bin Fabian. Ich erzähle vielleicht ein bisschen was Privates, weil wir vielleicht auf die anderen Themen gleich noch kommen. Ich bin Mitte 40, lebe im oberfränkischen Coburg zusammen mit meiner Frau und meiner 16-jährigen Tochter. Alle, die sich fragen, wie das ist, eine 16-jährige Tochter zu haben, interessant. Ich habe mal irgendwann Psychologie und Sozialwissenschaften studiert und beschäftige mich eigentlich mein ganzes berufliches Leben mit der Frage, wie sich Organisationen entwickeln von einem Zustand A hin zu einem Zielzustand B. Vielleicht mal so weit.
Ja, spannend, dass du in Coburg wohnst, weil ich habe dich immer mit Hamburg verbunden, aber frag mich nicht, warum.
Das weiß ich auch nicht.
Ein Franke.
Ja. Ja, nicht gebürtig, aber irgendwann mal hier hängen geblieben sozusagen. Okay. Ja, und dann ist es halt, wie es manchmal so ist.
Vielleicht, weil du so eine Ruhe ausstrahlst, das verbinde ich dann mit Hamburg. Das sind die Leute auch immer so gechillt und ich hatte immer so das Gefühl, du bist so entspannt.
So meine einschläfernde Persönlichkeit. Das könnte sein, ich würde die jetzt nicht mit Hamburg assoziieren, aber ja, vielleicht. Also nein, ich muss dich enttäuschen, ich habe nie in Hamburg gelebt und ich habe auch nicht vor, nach Hamburg zu ziehen, ist mir einfach zu kalt.
Kann ich nachvollziehen. Wir sind ja hier in einem Podcast, wo wir sehr gerne über Gesundheitskommunikation und Gesundheitsthemen sprechen. Da kommst du jetzt nicht so ganz genau her, aber vielleicht vorab schon mal die Frage, hattest du denn schon mal Berührungspunkte mit der Gesundheitskommunikation oder mit der Pharmaindustrie?
Ja, also ich habe über die Frage ein bisschen nachgedacht, weil ich ja im Vorfeld hattest du mir ja schon so ein paar bisschen Fragen geschickt. Und bei Gesundheitskommunikation muss ich gestehen, das Einzige, was mir eingefallen ist, ist die Apothekenumschau. Also wenn das gemeint ist, dann ja, regelmäßig. Ansonsten eher nicht oder zumindest nicht bewusst. Vielleicht ja irgendwie unbewusst an der einen oder anderen Stelle. Womit ich aber schon Kontakt hatte, so in meinem beruflichen Leben, ist mit der Pharmaindustrie. Das hat es schon das eine oder andere Mal gegeben. Zum Beispiel habe ich zuletzt einem Pharmakonzern also im Sparring dabei geholfen, ihr Kulturtransformationsprojekt weiter voranzutreiben. Genau, also das gibt es schon immer wieder mal, so auf der Konzernebene, auf der Corporate-Ebene, wie wir ja so im Agentursprech sagen. Genau, so in der Tiefe eher nein.
Du hast nämlich gerade schon ein Stichwort erwähnt, Kulturtransformationsprozess, das ist ein Teil von deinem Job und da kann ich auch dazu überleiten, dass du bei uns im Netzwerk United Minds leitest. Was ist genau United Minds und was ist tatsächlich deine Hauptaufgabe dort?
Ja, danke für die Frage. Die liegt mir sehr am Herzen. Ja, United Minds, und das muss man jetzt in einem Podcast vielleicht nochmal extra sagen, es geht nicht um Minen, sondern es geht um Gehirne. Also Vereinigte Gehirne ist eine Managementberatung, eine internationale mit einem Schwerpunkt auf Veränderungsmanagement, also Veränderungsbegleitung und Transformation. Und wir sind vor vielen Jahren irgendwann in New York gegründet worden, mittlerweile im Grunde fast auf der ganzen Welt unterwegs. Und ich darf seit Februar quasi das deutsche Cluster leiten und ausbauen und aufbauen. Und vielleicht noch so zwei Worte zu, was United Minds ausmacht. Wir sind so eine Managementberatung, die häufig dann ins Spiel kommt, wenn andere schon wieder gegangen sind. Nämlich dann, wenn es unangenehm wird, wenn es chaotisch wird, wenn die menschlichen Emotionen ins Spiel kommen. Das ist genau das, wo wir für antreten, wo wir auch an der Seite unserer Kunden und Klienten stehen, quasi bis zum Schluss. Und da nicht von der Seite weichen und für Orientierung in diesen schwierigen, chaotischen, menschlichen Zeiten sorgen. Das ist genau das, was wir tun. Und viele große internationale Projekte, aber natürlich auch Projekte so im deutschen Markt. Und ja, meine Aufgabe ist es da jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr von zu beschaffen.
Aber da lag ich jetzt gar nicht so falsch damit oder war gar nicht so weit weg meine Assoziation, dass du so Ruhe ausstrahlst, weil ich glaube, wenn viel Chaos herrscht und Emotionen ins Spiel kommen, dann muss man auch ein bisschen Ruhe bewahren, um da aufräumen zu können, oder?
Ja, das ist total interessant, weil meine eigene Wahrnehmung wäre überhaupt nicht, dass ich ein ruhiger Typ bin. Also gar nicht. Ich halte mich eher so für Hans Dampf in allen Gassen. Das sehen die Zuhörer jetzt natürlich nicht, weil sie Zuhörer sind, aber ich trage ein knallbuntes Hawaii-Hemd und ich bin eigentlich überhaupt kein ruhiger Typ. Interessant ist, dass das meine Stimme vielleicht so transportiert, ja, und viele Leute sich über die Stimme da sozusagen, weiß ich auch nicht, beruhigt und eingeschläfert fühlen. Es liegt vielleicht daran, ich habe vor vielen Jahren mal eine hypnosystemische Ausbildung gemacht, also ganz viel so Hypnothemen und Hypnosethemen, und vielleicht habe ich das ein oder andere hypnotische Sprachmuster noch noch in mir. So genau, wenn ihr gleich alle loslauft.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr gleich für eine halbe Stunde nichts mehr hört, dann hat Fabian uns hypnotisiert.
Ja. Richtig, oder wie so ein Hühnchen rumgockelt oder so. Man weiß ja nicht, was passiert. Also
haben wir Entschuldigungen en masse jetzt, ne? Für alles, was jetzt passiert.
Für alles, was ab jetzt passiert. Alles, was ab jetzt passiert, ist entschuldigt. Nein, genau. Also interessant, mir wird das ganz oft gespiegelt, das mit diesem ruhigen. Tatsächlich erlebe ich mich selber gar nicht so. Aber das ist ja so mit Menschen, wir haben so irgendwie unser eigenes Erleben und das ist das, was wir Selbstwahrnehmung nennen. Und dann gibt es ja das, wie wir auf andere wirken. Das ist das, was wir Fremdwahrnehmung nennen.
Ja, und du hast ja jetzt ein bisschen schon angerissen, was du da machst und was für ein Angebot quasi United Minds dann auch tatsächlich mit in unser Netzwerk bringt. Thorsten, die Frage an dich vielleicht an erster Stelle, in welchen Situationen können wir gerade solche Angebote auch im Healthcare-Bereich gut nutzen oder wann kommt denn sowas bei uns zum Einsatz?
Wir arbeiten ja für Unternehmen wohlbekanntlich. Und in allen Unternehmen, und da spielt es, glaube ich, keine Rolle, welche Branche es ist, finden auch immer Veränderungen statt. Und sei es nun interne Managementveränderungen, sei es irgendwie, dass neue Kulturaspekte hereinkommen, sei es, dass Teams umstrukturiert werden oder vielfältige Änderungen. Wir merken auch gerade in Pharmaunternehmen, und wir haben jetzt über die letzten anderthalb Jahre, glaube ich, miterlebt, dass eigentlich bei allen großen Kunden, die wir haben, irgendwann mal eine interne Veränderung stattgefunden hat. Von Prozessen, von Management, von Aufstellungen, wie die Strukturierungen waren, wie die einzelnen Abteilungen aufgestellt worden sind. Und wir merken dann auch schon, das bringt A, Unsicherheit mit, beziehungsweise eben umgewöhnen. Und wir merken dann auch, dass in den Zeiten die Zusammenarbeit mit den Kunden etwas schwieriger ist, weil die Kunden logischerweise intern auch mit anderen Dingen beschäftigt sind, aber auch gerade einen anderen Mindset haben. Und wir merken auch schon in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, ob das dann relativ gut läuft oder ob da irgendwelche Roadblocks auch auf einmal eben im Wege stehen. Und das betrifft dann unsere Arbeit auch, weil wir dann ja eben gemeinsam nicht so schnell vorankommen, wie wir normalerweise vorankommen. Das heißt also A, wir merken das, und B, ist es von unserer Seite dann auch so, dass wir eben entsprechend über unsere Kolleginnen und Kollegen von United Minds da eben auch Hilfe anbieten können, wenn wir sehen, dass da unter Umständen Hilfe gebraucht wird. Also es hat jetzt nicht zwingend etwas spezifisch mit Gesundheit zu tun, aber mit unserer Kundenarbeit. Und da wir im Netzwerk ja die verschiedensten eben Expertisen haben, ist es meines Erachtens auch zwingend notwendig, dass wir die auch hier vorstellen, dass jeder eben einen Eindruck bekommt, wo man auch mitarbeiten kann, ob dann unter Umständen auf Projektebene oder wie auch immer. Das ist ja dann immer eine Zusammenarbeit auch eben mit unseren Schwesteragenturen und den Kollegen eben übergreifend, weil wenn wir jetzt eben sozusagen mit Fabian eben ein Mandat hätten, dann ist es ja auch für Fabian ein Stück weit sinnvoll, mit uns zu sprechen, wie denn die einzelnen Leute Strukturen sind, beziehungsweise bisher waren, wie das funktioniert hat, etc. pp. Aber was er dann macht, beziehungsweise machen würde, kann er, glaube ich, selber viel, viel besser erzählen, wie so die einzelnen Schritte sind.
Ja, vielleicht bevor wir zu den einzelnen Schritten kommen, nochmal so grundsätzlich, Fabian, hast du das Gefühl, dass in letzter Zeit oder in den letzten Jahren Umstrukturierungen oder Veränderungen sich gehäuft haben? Ich frage auch gerade vor dem Hintergrund, weil wir ja doch auch einige Kunden bei uns hatten, die dann auch so einen Prozess gemacht haben. Und vielleicht ist es einfach in meinem Kopf jetzt präsenter, aber es würde mich interessieren, ob es grundsätzlich so ein Trend in Anführungszeichen jetzt gerade ist.
Ja, ich glaube, es ist kein Trend, sondern es ist einfach schlichte Notwendigkeit. Ja, also wenn wir mal uns die Welt anschauen, wie sie heute ist, und ich will gar nicht dramatisieren, ne, aber viele sprechen von der Polykrise. Man spricht heute nicht mehr von der VUCA-Welt. Ja, also das war so in den 80ern eine Abkürzung dafür, da so, ne, zu beschreiben, wie die Welt um uns herum ist, nämlich irgendwie so unkoordiniert und wuselig und so. Jetzt hat es schon eine Steigerung erfahren. Man redet heute von der Barney-Welt. Der geneigte Zuhörer möge es bitte einfach googeln. Also so die Welt um uns herum ist irgendwie komplizierter, komplexer geworden. Die Dinge sind nicht mehr einfach monokausal zu erklären, sondern irgendwie verstehen wir einfach nicht mehr, was uns umgibt. Und das heißt, dass Strategien von Organisationen, die vor 20 Jahren funktioniert haben, heute einfach auch nicht mehr funktionieren. Und das bedeutet, dass Organisation sich immer wieder gerade selbst erfinden muss. Das ist sicherlich ein Teil, so das, was aus dem Außen kommt, aus der Welt. Aber dann gibt es natürlich auch den Aspekt, dass Menschen sich verändern. Also die Bedürfnisse von Arbeitnehmergenerationen heute sind ganz andere als die der Boomer-Generation. Und auch da muss sich ein Arbeitgeber immer wieder neu erfinden, um das Unternehmen und sich als Arbeitgebermarke so attraktiv zu halten, dass Menschen dort angezogen werden. Ein großes Beratungsunternehmen hat vor 20 Jahren schon vom War for Talents gesprochen, ja, also den Krieg um die besten Talente. Und dieser Aspekt kommt sicherlich dazu, ne, so eine arbeitsmarktpolitische Dimension. Insofern ja, die Antwort ist, ich beobachte das auch, Unternehmen sprechen immer mehr von Veränderung, sprechen immer mehr von Transformation, sprechen immer mehr von, so wie wir es bisher gemacht haben, ist es nicht mehr zukunftsfähig, wir müssen was ändern. Und gleichzeitig höre ich aber auch, dass viele Unternehmen noch gar nicht so genau wissen, ja, wohin eigentlich? Also wir wissen, dass es so, wie es jetzt ist, gerade nicht weitergehen kann, aber also wie soll es denn weitergehen? Was ist denn die Zukunft, die mögliche? Und auch bei der Entwicklung solcher Szenarien können wir ja, glaube ich, auch aus unserem Agenturnetzwerk heraus ganz gut helfen, mit unseren Analytics-Teams beispielsweise. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Aber was uns natürlich jetzt im Healthcare-Bereich aufgefallen ist, gerade mit Blick auf Pharmaunternehmen, dass einige in den letzten Jahren sozusagen angekündigt haben, Produktionsstandorte auch in Deutschland zu öffnen. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, um auch ein paar Aufgabenfelder von United Mind zu beschreiben, weil da werden natürlich dann auch neue Mitarbeitende anfangen. Das ist vielleicht auch eine bunte Mischung von verschiedenen Fachbereichen, Expertisen und verschiedenen Menschen. Und da würde es mich tatsächlich interessieren, worauf es aus deiner Sicht quasi besonders ankommt, wenn es um die Unternehmenskultur an neuen Standorten geht. Weil das stelle ich mir schon recht kompliziert dann vor, wie man das macht.
Ja, wie man es macht, ist vielleicht gar nicht so einfach auf den Punkt zu bringen, aber vielleicht mal vorweg, bevor ich mich daran mache, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Wenn ein Unternehmen, egal welches, bleiben wir in der Pharmaindustrie, einen Standort in Deutschland eröffnet, dann verbindet dieses Unternehmen ja eine bestimmte Verhaltenserwartung mit den neuen Mitarbeitenden. So, also es gibt bestimmte Regeln in der Organisation, die befolgt werden und an die sich alle halten. Und das Befolgen dieser Regeln ist Verhalten. So, das, was wir jeden Tag ständig und immer zutun. Und jetzt könnte es ja sein, dass ein Unternehmen dieses Verhalten nicht dem Zufall überlassen möchte, weil es beispielsweise Werte hat, an denen es sich orientiert und wo es sagt, also bestimmte Dinge gehen bei uns und andere Dinge gehen bei uns nicht oder die wollen wir nicht. Und das ist in einem bestehenden Umfeld von einem Unternehmen eigentlich etwas, was sich über Jahre hinweg so eingeschliffen hat. Aber jetzt ist ja die spannende Frage, was passiert, wenn man jetzt so einen neuen Standort gründet? Dann stellt man ja irgendwie quasi von der Straße Leute ein, sicherlich ein paar von anderen Standorten, die dann helfen, das aufzubauen. Aber am Ende stellt man ja von der Straße neue Leute ein. Und da schließt sich dann sozusagen hoffentlich die Antwort auf deine Frage an, was kann man denn da tun? Also ein Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, dass ein Arbeitgeber ja auch immer eine Arbeitgebermarke hat. Wir nennen das Employer Branding. Und diese Arbeitgebermarke entscheidet ja ein Stück weit auch darüber, ob wir als potenzieller Arbeitnehmer das interessant finden, dort zu arbeiten oder auch nicht. Beispielsweise in der Art und Weise, wie Stellenausschreibungen geschrieben sind. So ein ganz einfaches Beispiel, ne? Wird da geduzt oder gesiezt? Zieht mich das an oder zieht mich das nicht an? Finde ich das attraktiv oder finde ich das nicht attraktiv? Und das wäre so ein erster kleiner Mini-Teil beispielsweise, darauf Einfluss zu nehmen. Und dann geht es aber natürlich weiter mit größeren Entwicklungsprozessen. Es könnte ja sein, dass eine Organisation zu dem Schluss kommt, die Art und Weise, wie wir hier miteinander umgehen, ist nicht mehr zukunftsfähig und die bringt uns nicht weiter nach vorne. Dann müsste es ja auch einen Prozess geben, dieses Verhalten der Menschen zu beeinflussen. Und das ist das, was wir bei United Minds im Grunde die ganze Zeit über machen. Wir versuchen, Einfluss zu nehmen auf das Verhalten von Menschen. Und dafür haben wir so unsere Strategien, wie wir das so tun. Als erstes messen wir beispielsweise, wir gucken, wie ist denn das aktuelle Verhalten der Menschen? Wie ist es denn tatsächlich? Wie wird es beschrieben und wie erleben die Menschen das? Und dann gucken wir, wie soll denn das zukünftige Verhalten sein? Und dann entwickeln wir Strategien, in diesem zukünftigen Verhalten quasi auch anzukommen. Und dazu gehört beispielsweise eine gute Kommunikationsstrategie, aber auch Workshops auf Teamebene beispielsweise, wo reflektiert wird, was ist denn der neue Anspruch, was ist der heutige Status quo, wie kommen wir dahin, welche Prozesse müssen wir hier vielleicht intern anpassen und neu gestalten und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir begreifen das als einen iterativen Prozess. Das bedeutet, wir sind damit erstmal nicht so richtig fertig und wir können auch keinen Projektplan schreiben, wie es vielleicht in anderen Branchen möglich ist, sondern wir gucken immer so, was ist der nächste sinnvolle Schritt? Und darauf bauen wir auf. Und dann wird dieser Schritt gegangen und dann messen wir erneut, gucken erneut hin. Aha, hat das was gebracht? Ja, nein. Okay, was ist jetzt der nächste sinnvolle Schritt? Und so hangeln wir uns am Ende durch solche Veränderungsprojekte.
Aber wie würdest du jetzt mein Verhalten messen? Also wenn wir jetzt irgendwie was ändern würden, groß in der Agentur, was würdest du jetzt bei mir abfragen, wenn wir jetzt dazu ein Interview hätten?
Ja, genau. Wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, als es um meine Stimme ging, über Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und was ich tun würde, ist, ich würde, also wenn es jetzt sich konkret an deiner Person ausrichtet, dann würde ich mit dir darüber sprechen, wie du dich selber wahrnimmst. Und dann würde ich als Nächstes mit deinen Kollegen sprechen, wie die dich eigentlich wahrnehmen. Mhm. Und dann haben wir ja noch den Anspruch. So, also wie sollst du wahrgenommen werden und wie willst du selber wahrgenommen werden? Und dann könnten wir das in einen Abgleich bringen miteinander. Und so ein Interview wäre ein ganz einfaches Gespräch, so wie wir jetzt auch miteinander reden. So mit Fragen. Mensch, Anita, wie nimmst du dich eigentlich selber wahr? Was glaubst du, wie bist du so als Kollegin? Was glaubst du, wie finden die anderen dich? Was glaubst du, würden die an dir schätzen? Was glaubst du, würden die sagen auf die Frage, was könnte Anita besser machen? Und so können wir uns diesem Thema nähern.
Gibt es eigentlich so etwas wie so eine typische Anfrage oder eben eine Anfrage, die ihr öfter bekommt von Unternehmen? Mit welchem Problem kommen die zu euch?
Ja, also das Häufigste, womit Organisationen auf uns zukommen, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist so dieses Kulturthema. Also wir arbeiten heute auf eine Art und Weise zusammen, von der wir nicht glauben, dass wir das in der Zukunft so noch machen können. Mhm. Das ist eines. Das ist dann schon immer sehr groß. Und das andere Thema, was ganz oft kommt, ist, ich habe hier ein Projekt. Ich habe hier ein Projekt und in diesem Projekt geht es darum, keine Ahnung, ganz plastisch SAP einzuführen in unserem Unternehmen und Menschen sollen in 6 Monaten kein Excel mehr benutzen für ihre ganzen Reisekostenabrechnungen, sondern SAP. So ein ganz konkreter Verhaltensmodifikationsaspekt, so, ne? Ganz, ganz konkret. Und jetzt ist dann unsere Aufgabe zu überlegen, ja, okay, wie könnte man denn dieses SAP-Projekt so unterstützen, dass am Ende mit möglichst wenig Reibungsverlust die Menschen SAP vielleicht sogar auch noch schätzen und gut finden und ihr Excel weglegen.
Und da ist ja momentan gerade im Hinblick auf, wenn man jetzt über AI oder KI spricht, da ist ja sehr viel Wandel sozusagen, der sich abzeichnet.
Ja, total.
Wo halt viele Prozesse oder viele Gruppen auch verändert werden müssen, wo man halt eben aufpassen muss, dass da dann halt nicht irgendwelche, ich sag jetzt mal platt, irgendwie hinten runterfallen, schlechte Stimmung und sonstiges, ne? Also.
Genau. Ja, insofern ist dieses AI-Beispiel oder KI-Beispiel ein sehr gutes, weil es genau, Also es ist so spürbar für uns alle. Ne? Wir alle haben das ja. So, ne? Ja. So, oh, oha, was bedeutet das denn jetzt, dass es diese Gen AIs gibt und so und wie das alles funktioniert und bin ich jetzt übermorgen meinen Job los oder sowas? Mhm. Die Fragen stellen wir uns ja alle. Ich glaube, die Mechanik der Einführung ist ein bisschen eine andere, weil wir ja selber und weil Unternehmen selber noch gar nicht genau wissen, was das eigentlich kann. Also was kann man denn eigentlich damit machen? Das ist ja bei SAP was anderes. SAP, wir hängen da jetzt ein bisschen an SAP, aber ist egal. Die wissen ja sehr genau, was sie da verkaufen und wofür. Während das mit AI ja so ist, das ist eher so ein Ausprobieren, ne? So ein Explorieren, so ein Herausfinden, Experimentieren. Was kann man damit machen? Und ich glaube, die wesentliche Leistung, die wir erbringen können, auch von United Minds Seite aus, ist, Szenarien zu entwickeln, wo das Spaß macht, damit rum zu experimentieren und Sachen auszuprobieren. So ganz geschützt und ganz gefahrlos und einfach gucken, was kann das eigentlich und wie kann mir das helfen?
Und wenn ich jetzt daran denke, wie bei uns zum Beispiel das ganze AI-Thema intern ja auch vorangetrieben wird, falls jemand jetzt mein Verhalten ändern möchte in der Hinsicht, ist es mir nicht aktiv aufgefallen, sage ich jetzt mal. Also wenn ich daran zurückdenke, irgendwann wurde angekündigt, wir haben jetzt ein AI-Tool, nutzt das bitte mal. Wenn man grundsätzlich Interesse daran hat, dann kann ich das ja ausprobieren. Und es wurden halt immer wieder E-Mails geschickt, aber ich habe jetzt nicht bewusst wahrgenommen, dass etwas jetzt jemand mein Verhalten jetzt verändern möchte. Das heißt, ihr arbeitet oft auch im Hintergrund, damit diese Verhaltensänderungen ausgelöst werden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Frage könnte ja sein, wie rollen wir denn jetzt irgendwie unser neues AI-Tool aus? Und das kann man ja ganz unterschiedlich machen. Also eine offensive Art und Weise wäre, Workshops mit Teams durchzuführen und Mini-Labore aufzubauen, wo man Sachen ausprobieren kann. Das wäre sozusagen eine Maximalvariante. Aber es könnte ja auch einfach sein, in der Art und Weise, das zu machen, wie wir es jetzt bei Weber Shandwick machen, nämlich zu sagen, guckt mal, hier ist eine große bunte Spielwiese und das ist das Tool und wir zeigen euch jetzt mal, was das alles kann. Ja, wir haben jetzt ja gerade ein neues Tool ausgerollt und es gab ja Veranstaltungen dazu, wo wir alle gezeigt bekommen haben, wie mächtig das ist und wie sehr das unsere Arbeit erleichtern kann. Und die Art und Weise, wie die Veranstaltung war und auch wie das Tool aussieht, die macht ja Lust. Also es macht ja total Lust darauf, da irgendwas auszuprobieren. So, und insofern, ja, vielleicht hat da ein kleines bisschen ich nenne es mal Manipulation, meint es aber gar nicht so böse, wie es klingt. Vielleicht hat da ein bisschen was stattgefunden, ja.
Ich glaube, ihr kommt doch auch ins Spiel, wenn, weil so einen Fall hatten wir auch, dass ein Kunde eben ein Tool eingeführt hat, ne? Und dann aber eben gesehen hat, die Leute haben es nicht so genutzt, wie alle gedacht haben.
Ja.
Dann kommt ihr doch auch ins Spiel, um zu überlegen, wie man sozusagen auch jetzt motivationstechnisch es über verschiedene Programme hinkommen kann, dass dann das eben Engagement wahrscheinlich größer wird, oder? Liege ich da falsch?
Genau, ja, das ist das, was wir Rettenbergen löschen nennen. Das gibt es.
Rettenbergen löschen?
Rettenbergen löschen, ja, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn sich mal eine Meinung gefestigt hat, ne, zu so einem Tool, dann ist es ja unfassbar schwierig, Menschen dazu zu kriegen, der Sache nochmal eine Chance zu geben. Es ist doch viel einfacher, gleich am Anfang dabei zu sein und zu starten und gemeinsam gleich am Anfang zu überlegen, wie können wir das eigentlich machen, dass das möglichst gut funktioniert. Und ja, du hast recht, es kommt vor, wenn sozusagen irgendwas fällt doch immer sprichwörtlich in den Brunnen, ich weiß nicht mehr, wer auch immer in den Brunnen gefallen ist, dann gibt es solche Anfragen, so nach dem Motto, könnt ihr helfen, das zu retten? Wir haben so wahnsinnig viel Geld für dieses Tool ausgegeben, aber keiner will es benutzen. Und ja, dann fällt uns auch nochmal was ein, aber es ist sehr, sehr viel aufwendiger, das in dieser Art und Weise zu machen, als einfach von Anfang an zu überlegen, wie kann man es klug gestalten, ja.
Thorsten, du bist ja auch schon relativ lange dabei. Ich glaube, du hast einige Umstrukturierungen beispielsweise schon erlebt oder andere Veränderungsprozesse. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, die so zu uns durchsickern oder irgendwelche Erfahrungen, die du auch hast, was Kunden dann tatsächlich transportieren, obwohl wir ja jetzt eigentlich dann eher die externe Kommunikation betreuen, manchmal gut auch die interne Kommunikation, aber ist dir da irgendwie mal was aufgefallen?
Also es ist schon, merkt man auch, dass, also prinzipiell haben ja unterschiedliche Unternehmen, und das merken wir auch bei unseren Kunden, unterschiedliche Kulturen. Also die gehen einfach mit Dingen unterschiedlich um. Es gibt sehr, ich würde jetzt mal sagen, also hierarchisch ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber schon Strukturen, wo du eben genau siehst und weißt, wer sozusagen eben das Sagen hat, beziehungsweise wie Entscheidungsprozesse ablaufen. Dann gibt es logischerweise eben auch Strukturen, die sehr darauf bedacht sind, Kompromisslösungen zu finden. Also ne, da gibt es schon eben Unterschiede. Und ich habe auch schon erlebt, überlebt vielleicht auch schon einiges, aber auch erlebt, dass wenn radikaler Managementwechsel war, eben auch so eine Kulturanpassung erfolgt ist. Genau. Das merkt man dann schon, und das geht auch nicht von heute auf morgen, logischerweise. Aber da können schon Änderungen stattfinden, die dann auch eben entsprechendes auslösen. Also, ne, also wo man es hinterher auch merkt, da hat jetzt eine Änderung eben stattgefunden. Also.
Ja, ich muss da unbedingt eingrätschen, weil das so ein spannendes Thema ist für mich auch, ne? Dass ich finde, die Art und Weise, wie in Organisationen Entscheidungen gefällt werden, und du hast es gerade aufgemacht, ne? Das ist ganz stark Kennzeichen von Kultur. Ganz, ganz stark, ne? Von alle sitzen im, ich mach mal Maximalbeispiel, alle sitzen im Kreis und diskutieren 2 Tage lang, ob wir jetzt links rum oder rechts rum gehen. Das gibt es. Bis hin zu, der Chef ist der Klügste im Raum, glaubt er vielleicht zumindest, und sagt, wie wir es jetzt machen. Und das ist kulturprägend. Und das meine ich auch mit Kultur, ne? Wir haben vorhin über Verhalten gesprochen, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber die Art und Weise, wie Entscheidungen gefällt werden. Mhm. Wie kommt eine Organisation zu einer Entscheidung? Daran kann man ganz wundervoll Kultur ablesen. Ja, finde ich sehr, 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 sehr gutes Beispiel. Deswegen muss ich das jetzt unbedingt noch aufgreifen.
Aber was ich auch spannend finde, weil es gab jetzt 2 so Veränderungen bei unterschiedlichen Kunden, die ich auch mal so mitbekommen habe. Und wir hatten da eigentlich immer eine sehr gute Beziehung zu den Teams. Bei mir ist sehr oft Frustration dann von der anderen Seite ein bisschen durchgekommen, dass sie mit der Situation total unglücklich waren. Die hatten so Redebedarf. Und wir sagen ja auch immer, dass wir auch nicht nur Berater sind, sondern irgendwo auch ein bisschen, ja, ein Händchen auch für die Person haben müssen. Und wenn es halt mal heißt, die sind gerade schlecht drauf und müssen das einfach loswerden, dann hören wir zu. Und da war ich immer wieder erstaunt, wie viel ich einfach so mitgeteilt bekommen habe, weil das dann doch krasse Veränderungen waren, die dann nicht so leicht zu verarbeiten waren.
Ja, das ist aber eben auch wichtig für unser Relationship Management, weil nur wenn du weißt oder nachvollziehen kannst, in welcher Situation der Kunde ist, kannst du unter Umständen eben auch nachvollziehen, warum er jetzt gerade so reagiert. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt gerade einen Kunde am Telefon habe, der gerade eben eine halbe Stunde lang einen Einlauf von seinem Chef bekommen hat wegen irgendwas, ne? Oder ob ich einen Kunde gerade gegenüber habe, der gerade happy aus dem Urlaub kommt. Eben, das muss man logischerweise eben in den Diskussionen kann man das eben auch mit einbeziehen, ja.
Und das ist ja nur die persönliche Ebene, die du ansprichst, Thorsten. Es gibt ja auch noch die organisationale Ebene, nämlich, keine Ahnung, der Managementwechsel, und jetzt weht hier ein anderer Wind. So, und jetzt werden Entscheidungen auf eine andere Art und Weise getroffen. Und das Interessante ist ja, dass wir Menschen uns ja alle Veränderungen wünschen, weil wir ja selten zufrieden sind mit dem Status quo und selber aber möglichst dabei nicht verändern wollen. Das ist ja das Interessante. Das heißt, Veränderung, die von außen kommt, löst bei uns immer Widerstand aus. Und mit dem müssen wir irgendwo hin. Und dieser Widerstand sorgt auch für schlechte Laune. Und da braucht es jetzt gar nicht den Einlauf, von dem du gerade gesprochen hast, sondern da reicht auch, Veränderungen in der Organisation dafür zu sorgen, dass Menschen jetzt erstmal schlechte Laune haben. Das passiert, ja.
Ja, und was ich da aber auch nochmal sehr spannend finde, wenn jetzt andere Ansagen zum Beispiel gemacht werden oder etwas ganz anders grundlegend jetzt gemacht werden muss, keine Ahnung, Reportings etc., weil das ja dann nach global jetzt ab sofort anders reported werden muss etc. Und da fällt ja auch auf, wenn intern damit die KundInnen Schwierigkeiten haben oder da intern auch nicht klar kommuniziert wird, was gebraucht wird, wird das Briefing uns gegenüber auch nicht so klar. Und da kämpft man dann tatsächlich, weil du ja dann natürlich nicht die Richtung bekommst, die gebraucht wird. Also das ist auf jeden Fall ein Problem, was man auch öfter dann sieht, sobald es um solche Themen geht.
Genau. Diese Veränderungen erzeugen Unsicherheit, und die macht, dass man erstmal eher so auf sich selber und auf das nähere Umfeld schaut und gar nicht so stark nach außen gucken kann. Und dann kann ich nachvollziehen, macht es auch was mit einer Briefing-Qualität, ja.
Ja, also ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, ich könnte mich noch ewig darüber unterhalten, weil ich Verhalten auch immer so interessant finde und wie man ja auch so eine Unternehmenskultur einfach auch anpassen kann, begleiten kann, was man da vielleicht im Hintergrund so an Stellschrauben hat. Aber wir haben nun mal nur diese wenigen Minuten. Es fühlt sich immer so an wie 5 Minuten Gespräch in diesem Podcast. Aber vielleicht gibt es eine Fortsetzung dazu, auch vielleicht konkrete Beispiele, die wir in der Zukunft aufgreifen können. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank, Fabian, dass du uns die Einblicke gegeben hast in United Minds und was ihr da
Sehr
alles
gern.
macht.
Sehr gerne.
Dann würde ich auch zu unserem Outro-Format überleiten. Und ich würde gerne für die heutige Folge von euch wissen, was euer Lieblingsbegriff aus eurem Arbeitsbereich ist, Fachbegriff, und welche Bedeutung dieses Wort hat für euch oder in eurem Bereich. Vielleicht kannst du, Fabian, starten und dann würde ich an Thorsten übergeben.
Ja, ich bin immer sehr begriffsverliebt. Ich wähle Selbstwirksamkeitserleben. So, Selbstwirksamkeitserleben, das ist das, wenn wir Menschen das Gefühl haben, dass wir mit dem, was wir gerade machen, total wirksam sind. Und das ist, was wir gerne machen wollen bei United Minds, dass Menschen das Gefühl haben, mit dem, was ich jetzt hier tue, bin ich mega wirksam. Das fühlt sich nämlich ziemlich geil an unter uns.
Ich habe sogar keinen Lieblingsfachbegriff, aber das Einzige, was mir da immer am Herzen liegt, ist, zu allen zu sagen, wenn man einen Fachbegriff benutzt, dass man ihn in der Runde, in der man ihn benutzt, bitte auch definiert. Dass man sagt, was man selbst darunter versteht. Weil wir haben es wirklich sehr oft, dass du einen Fachbegriff hast, der wird aber von einem Marketing-Experten anders interpretiert oder der versteht etwas anderes darunter als ein Kommunikationsexperte. Der versteht wieder etwas anderes darunter als vielleicht irgendjemand von, um jetzt bei Pharmaunternehmen zu bleiben, Salesforce. Und der versteht wieder was anderes darunter als einer aus der Medizin, also eben von daher gesehen, selbst bei Begriffen, wo wir innerhalb einer Disziplin jede das Gleiche versteht, man aber andere Disziplinen eben dabei hat, muss man unbedingt eben erläutern, worüber man spricht. Sonst ist man ruckzuck auf unterschiedlichen Ebenen und hat Missverständnisse, die es eigentlich nicht bräuchte. So, das war
Also
jetzt das kleine Wort zum Sonntag bezüglich Fachbegriffe.
dein Lieblingswort ist Metakommunikation.
Aber
Ja.
dazu passt eigentlich mein Begriff ganz gut. Ich
Ja?
habe mir nämlich ASAP rausgesucht, weil das kann man
ASAP.
ja, weil das ist
Okay.
eine Abkürzung, die ist verbreitet unter as soon as possible. Das heißt, wenn ich Kunden-E-Mails bekomme, das muss ASAP gemacht werden, dann weiß ich, okay, alles andere muss warten, ich muss das jetzt abarbeiten. Aber man kann das ja auch as slow as possible deuten. Und da geht es ja wieder darum, wie definieren wir das?
As slow as possible ist auch super. Und sogar, wenn man es wortwörtlich nimmt, as soon as possible, dann heißt es ja eigentlich so bald wie
So bald
möglich.
möglich.
Und da ist jetzt keine Urgency dahinter eigentlich, ne? Also eigentlich müsste man sagen immediately, um zu sagen, ich brauche es jetzt gleich. Und da sieht man auch wieder mal, wie dann sozusagen hier eine Abkürzung oder eben auch ein Begriff eben auch in eine Bedeutung eigentlich umgedeutet wird und
Ja.
eigentlich eben unterschiedlich auch interpretiert werden kann.
Ja.
Haben wir wieder was gelernt?
Aber ich hatte in der Uni einen Prof, da war ich, der hat mich immer so verwirrt, weil ich saß bei ihm in der Mastervorbereitung und er hat immer Fachbegriffe benutzt, die ich nicht kannte. Und ich habe irgendwann angefangen, parallel zu googeln und habe festgestellt, dass er sich Wörter ausdenkt. Es gab die einfach effektiv nicht. Da dachte ich mir so,
Kreativer Kopf.
ja, aber er hat mich so verunsichert die ganze Zeit. Und in dem
Ah,
Moment, wo ich
cool.
festgestellt habe, nee, der denkt sich da irgendwelche Sachen aus, war ich dann auch tiefenentspannt, weil ich dachte, so, ja, das kann ich ja eh nicht wissen.
Und ich hab damals bei der in der Vorbereitung auf die Promotion zu schreiben, ich mitbekommen beziehungsweise eben gelesen, dass es irgendwelche Studien gibt, wo sie Promotionen untersucht haben und festgestellt haben, dass in einer, also wenn ein Prof, eben, der die Promotion eben bewertet, wenn er 15-20% nicht versteht, was da drin steht, kriegst du eine 1. Also du musst im Prinzip 15-20% drin haben, die der Prof nicht versteht, wo er denkt, wow, der ist aber oberclever, ne? Und dann kriegst du eine 1. Fand ich auch sehr interessant.
Geile Strategie eigentlich, ja?
Ja. So, ne? Vielleicht hat der Prof das auch gelesen und hat sich Wörter ausgedacht, ne?
Die Dissertation auf Klingonisch oder so. Ja, wer oder weiß.
Ja,
sehr gut.
Ja.
Oh Mann.
Ja, haben wir heute alle was gelernt und ja, vielen lieben Dank, Fabian, nochmal. Dann machen wir jetzt as slow as possible und starten in das Wochenende, würde ich mal sagen.
Das cool. Ding nach einem guten Plan. Sehr schön.
Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao. Kannst du dir vorstellen, in der Gesundheitskommunikation zu arbeiten? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und freuen uns auf deine Bewerbung. Unsere aktuellen Stellenausschreibungen findest du auf unserer Webseite weberschendwick.de.